Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich übernehme die Lesung, die Predigtreihe durch den Römerbrief von Pastor Peter. So schlagt gerne auf zu Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2. Und wir betrachten heute die Verse 1 bis 5. Römer Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Hört das Wort des Herrn. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes sich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir beten, dass dein heiliges Wort tief in unsere Herzen dringt, dass wir gut zuhören, dass wir dein Wort verstehen, und dass wir es glauben und dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Und so lass diese Worte, die du aufschrieben ließest, durch deinen Apostel und durch die du so vieles bewirkt hast in den letzten 2000 Jahren, Herr, lass sie dazu dienen, dass du auch an uns Großes bewirkst, dass wir angereizt werden zur Buße und zu einem heiligen Leben. Herr, lehre uns nun, ermahne uns, weise uns zurecht, unterrichte uns in deiner Gerechtigkeit. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Es ist jetzt schon 4 Wochen her, dass wir das letzte Mal über den Römerbrief gehört haben. Deswegen möchte ich noch einmal kurz rekapitulieren, was wir zuletzt hörten. In dem vorangegangenen Abschnitt sprach der Apostel Paulus nämlich darüber, dass der Zorn Gottes vom Himmel her offenbart wird über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und das völlig zu Recht. Es ist ein gerechter Zorn, denn alle Menschen sind schuldig. Denn sie haben Gott nicht als Gott verherrlicht und haben ihm nicht Dank dargebracht, obwohl sie schuldig waren, das zu tun. Aber nun könnte ja jemand als Entschuldigung vorbringen wollen, er habe gar nicht gewusst, dass es Gott gibt. Wieso ist Gott zornig auf mich? Wieso straft er mich? Ich hab ihn zwar nicht verherrlicht und ihm nicht gedankt, aber ich wusste doch gar nicht, dass es ihn gibt. Da kann er doch nicht zornig sein auf mich. Das ist doch ungerecht. Nun, das hätten damals, als Paulus diesen Brief schrieb, die Heiden doch sagen können. Sie hatten ja nicht die Heiligen Schriften. Sie wussten doch nicht von dem Gott der Juden. Und auch heute könnten das viele sagen. Es gibt immer noch tausende unerreichte Völkergruppen, die noch nie vom Gott der Bibel gehört haben. Und auch in unserem Land müssen wir davon ausgehen, dass es mittlerweile Millionen von Menschen gibt, meist junge Menschen, die noch nie etwas halbwegs Sinnvolles gehört haben über Gott. Ist es dann gerecht, dass Gott diese Menschen dafür straft, dass sie ihn nicht verherrlicht und ihm nicht gedankt haben? Es ist gerecht, weil diese Menschen ohne Entschuldigung sind. Sie können sich nicht darauf berufen, dass sie nicht von Gott gewusst hätten. Diese Entschuldigung mag vielleicht für uns Menschen einleuchtend klingen, aber sie gilt nicht vor dem göttlichen Gericht. Warum? Wir haben gelesen, dass diese Menschen ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten. Aber die Entschuldigung ist doch gerade, dass sie ihn nicht kannten. Sie haben vielleicht noch nie gehört, was die Bibel über Gott offenbart. Ja, das mag sein, aber dennoch kennen alle Menschen Gott gut genug, dass sie ohne Entschuldigung sind. Sie wissen auch ohne die Schrift so viel von Gott, dass sie ihn als Gott hätten verherrlichen und ihm Dank darbringen müssen. Woher kommt diese Erkenntnis Gottes, wenn nicht aus der Schrift? Wir hatten gelesen in Römer 1, ab Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Gott hat sich in der Natur, in der Schöpfung so hinreichend offenbar gemacht, dass die Menschen erkennen, dass es einen Gott gibt. Dass die Schöpfung nicht einfach so entstanden ist, sondern dass da ein Gott sein muss. Sie erkennen aus der Schöpfung nicht alles über Gott, aber sie kennen genug, um zu wissen, dass sie diesen Gott, den Schöpfer der Welt, verherrlichen und ihm danken müssen. Sie erkennen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit, und damit sind sie ohne Entschuldigung und werden zu Recht gerichtet. Denn sie wissen, dass da ein Gott ist, ihr Schöpfer, den sie anbeten sollten, aber sie tun es nicht, sondern halten diese Wahrheit aktiv nieder durch Ungerechtigkeit. Wie wenn man einen aufgepumpten Ball unter Wasser drückt und permanent mit Kraft niederhalten muss, damit er nicht sofort wieder nach oben schnellt. Ja, so halten sie die Wahrheit mit aller Kraft nieder, damit sie ja nicht Gott die Ehre geben müssen. Lieber schaffen sie sich eigene Götter. Sie beten lieber Menschen oder Tiere an, als dass sie Gott anbeten. Und deshalb sind sie schuldig. Und Gottes Zorn kommt zu Recht über sie und alle ihre Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und weil sie das taten, weil sie die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelten und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, wie Paulus schreibt, deswegen hat Gott sie dahingegeben. Und er hat sie dahingegeben auf zweierlei Weise. Erstens in Sodomie. Sie wollen so tun, als verstünden sie die Natur nicht. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Die ganze Schöpfung ruft Tag und Nacht, da ist ein Gott. Sie wollen das nicht hören, sie wollen das nicht verstehen. Dann sorgt Gott dafür, dass sie die Natur wirklich nicht mehr verstehen. Und er gibt sie dahin in unnatürliche Begierden, dass sie den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandeln, dass sie nämlich den natürlichen Verkehr mit dem anderen Geschlecht verlassen und in Begierde zu ihrem eigenen Geschlecht entbrennen und miteinander Schande treiben. Das ist der gebührende Lohn ihrer Verirrung. Wir verstehen die Natur nicht, wir kennen Gott nicht, dann werdet ihr tatsächlich die Natur nicht mehr verstehen und wieder natürliche Dinge tun. Und zweitens gibt Gott sie dahin in einen verworfenen Sinn. Sie wollen Gott nicht erkennen, dann sollen sie gar nichts mehr erkennen. Ja, sie wollen unvernünftig sein, dann macht Gott ihr ganzes Denken unvernünftig, unsinnig, sodass sie tun, was man nicht tut. Der Apostel Paulus führt eine ganze Aufzählung von Sünden auf, die diese Menschen tun. Und das, was sie tun, ist unsinnig, unvernünftig, unverständlich. Ja, sie haben wirklich ihren natürlichen Verstand verloren. Sie sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit und Bosheit. Sie neiden und hassen und streiten und morden und ersinnen böse Pläne. Sie tun Dinge, die völlig widernatürlich sind. Sie sind den Eltern ungehorsam. Sie haben keine natürliche Liebe, kein Erbarmen. Und sie wissen, dass der Gott, der sie gemacht hat, den sie verleugnen, sie deswegen mit dem Tode strafen wird. Aber anstatt dass sie erschrecken über ihre Sünden und über das drohende Gericht, über das Todesurteil, anstatt dass sie Gott um Vergebung anrufen, tun sie all diese Sünden nicht nur, sondern sie freuen sich auch noch an den anderen, die sie auch tun. Was Paulus hier beschreibt, ist die völlige Verdorbenheit der Menschen. Das ist wirklich gegen die Vernunft, gegen den Verstand geht. Wer tut sowas? Wer handelt wider die Natur? Wer weiß, wenn er doch weiß, darauf tät ich Todesstrafe, wer macht das einfach weiter? Sie sind wirklich dahingegeben. Und wehe ihnen, ja, wenn Gott seine allgemeine Gnade, mit der er die Bosheit der Menschen zurückhält, damit sie nicht all das tun, was ihr böses Herz will, wenn er diese Gnade von ihnen ein wenig zurückzieht und sie wirklich dahingibt in ihre Begierden und ihre böse Gesinnung. Da sehen wir, wie der Mensch wirklich ist, wenn Gott die Gnade, die ihn eigentlich zurückhält, wenn er diese Gnade ein wenig wegnimmt und sie wirklich tun, was in ihrem Herzen steht, und sie zeigen, wie sie wirklich sind. Und ich denke, wir alle sehen eindeutige Parallelen zu unserer heutigen Zeit und unserer heutigen Gesellschaft. Nun könnte jemand sagen, ja, was Paulus da beschrieben hat, das ist völlig richtig. Die Menschen sind böse, es wird immer schlimmer mit ihnen, sie tun furchtbare Dinge. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher. Oder auch da wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ja, so hat der Pharisäer gesprochen im Gleichnis, das Jesus spricht in Lukas Kapitel 18. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Menschen, die so böse, so verdorben, so dahingegeben sind. Und an diese Menschen, die sich für gute Menschen halten, für besser als die anderen, an die Selbstgerechten, die Moralisten, die Heuchler, die äußerlich Religiösen und Frommen, an die wendet sich Paulus jetzt. Sie meinen, sie sind besser? Sie meinen, sie kommen davon? Paulus schreibt, Vers 1, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Paulus spricht jetzt die Menschen an, die richten. Was richten diese Menschen? Nun, sie richten das sündhafte Verhalten der Menschen aus Kapitel 1. Das, was wir gerade alles gehört haben. Sie gehören, ja, wie es am Ende von Kapitel 1 hieß, da hieß es, obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Die Menschen, zu denen Paulus jetzt spricht, die gehören nicht zu denen. Die gehören nicht zu denen, die Wohlgefallen an all dieser Bosheit, an all diesen Sünden haben, die sich noch darüber freuen, dass andere tun, sondern sie erkennen, wie böse diese Sünden sind. Und sie freuen sich, wie gesagt, nicht über diese Sünden, sondern sie richten diese Sünden. Sie verurteilen sie als böse. Sie stimmen Paulus zu. Ja, was diese Menschen machen, das geht nicht, das ist böse. Sie richten das. Sie pflichten Gottes Urteil bei, dass die so etwas tun, des Todes würdig sind. Das Problem ist keinesfalls, dass diese Menschen das Verhalten der anderen richten. Im Gegenteil, es ist gut, dass sie es richten, denn sie bestätigen damit Gottes Gericht. Sie bestätigen damit, was die Bibel sagt. Es geht darum, dass sie zwar das Verhalten der anderen richten, aber nicht sich selbst. Als Paulus diesen Brief schrieb, hatte er wohl in erster Linie die Juden vor Augen. Die dachten, sie seien gerecht, sie seien besser als die Heiden, weil sie ja zum auserwählten Volk Gottes gehörten, weil sie Abraham zum Vater haben, weil sie das Gesetz haben und sich bemühen, es zu halten, weil sie nicht Unreines anrühren, weil sie nicht so offen gottlos leben wie die Nationen. Und die Juden könnten Paulus beipflichten, ja, was die Nationen treiben, das gehört gerichtet. Aber die folgenden Worte sind keineswegs nur auf Juden beschränkt. Sie sprechen alle Menschen an, die sich für gute und moralische Menschen halten. Und auch wir sollten uns prüfen, ob wir nicht etwa selbstgerecht sind und uns nicht in Sicherheit wiegen wegen unserer äußerlichen Religiosität und Frömmigkeit. Was sagt Paulus nun zu diesen Menschen, zu diesen Selbstgerechten, diesen guten, moralischen Menschen? Vers 1, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Wir hatten ja gehört, dass diejenigen ohne Entschuldigung sind, die Gott nicht als Gott verherrlichen und ihm nicht Dank darbringen, obwohl sie ihn aus der Natur kennen. Diese Menschen haben keine Entschuldigung vor Gottes Gericht. Aber das sind nicht die einzigen, die keine Entschuldigung haben. denn diejenigen, zu denen Paulus jetzt spricht, sind auch nicht zu entschuldigen. Derjenige, den Paulus hier anspricht, ist also ohne Unterschied zu den Gottlosen aus Kapitel 1, in dem sie beide ohne Entschuldigung sind vor Gottes Gericht. Sie werden beide gerichtet und keiner von beiden kann irgendetwas vorbringen zu seiner Entschuldigung. Warum ist der Mensch, der andere richtet, nicht zu entschuldigen? Weiter Vers 1, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Du richtest die anderen wegen ihrer Sünden. Du fällst ein moralisches Urteil und sagst, das ist falsch, das ist böse, das gehört bestraft. Du hast recht. Wer so etwas tut, gehört gerichtet. Frag mal die Menschen, ob sie meinen, ein Mörder gehört gerichtet oder ein Dieb oder ein Vergewaltiger. Natürlich gehören solche bösen Menschen gerichtet. Und in einem alten Kommentar, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Calvin war oder Chrysostomus, aber in einem alten Kommentar habe ich gelesen, dass er sagte, wer würde behaupten wollen, dass Ehebruch nicht bestraft gehört? Und Ehebruch ist seit 50 Jahren ungefähr nicht mehr strafbar in unserem Land. Daran erkennen wir, wie abgefallen dieses Land ist. Damals war es noch unvorstellbar, dass jemand sagen würde, Ehebruch könnte nicht bestraft werden. Heute leben wir darin. Aber immer noch wissen die Menschen, dass es böse Dinge gibt, die bestraft gehören. Und ich glaube, wenn ihr den Teil fragt, der betrogen wurde, ich glaube, der würde auch denken, dass es eigentlich recht ist, dass der Ehepartner, der betrogen hat, bestraft würde. Aber wir sehen, die Leute wollen diese Sünden tun und sich freuen an denen, die es tun. Gut, aber indem du also solche Menschen richtest, zu Recht, aber indem du solche Menschen richtest, verdammst du dich selbst, denn du tust dasselbe wie sie. Und deshalb gehörst du genauso gerichtet und verdammt in die Hölle wie sie. Indem du die anderen richtest, beweist du, dass du weißt, was gut und richtig ist. Dass du weißt, dass es richtig ist, dass die so etwas tun, mit dem Tode bestraft werden. Dass Gottes Zorn über sie kommt. Aber was du nicht erkennst, ist, dass du dieselben Sünden tust und deshalb genauso des Todes würdig bist und genauso verdammt bist. Aber stimmt das denn? Ich meine, tut denn wirklich jeder, der andere richtet, dasselbe wie die? Welche Sünden hatte Paulus am Ende von Kapitel 1 aufgezählt? Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böse Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Und jetzt sag mir, welche Dinge davon hast du nicht getan? Gibt es irgendeine dieser Sünden, wo du sagen kannst, davon bin ich völlig frei, niemals habe ich das getan? Hast du noch nie etwas begehrt, noch nie geneidet, noch nie gestritten, noch nie schlecht über jemanden gesprochen? Warst du noch nie hochmütig, den Eltern ungehorsam, treulos, unbarmherzig, lieblos? Oh, vielleicht hast du nicht gemordet, aber hast du deinem Bruder mal gezürnt, ihn mal Dummkopf genannt oder nah? Jesus sagt, es ist dasselbe. Vielleicht hast du nicht die Ehe gebrochen, aber hast du mal eine andere Frau begehrt? Ihr hinterhergesehen? Deine Hand dorthin getan, wo sie nicht hingehört? Jesus sagt, das ist dasselbe. Also welcher Mensch will sagen, er tut diese Dinge nicht, die er an anderen richtet? Für diese Dinge, selbst wenn sie nur in unserem Herzen geschehen sind, sind wir dem Gericht und dem Feuer der Hölle verfallen, wie Jesus sagt. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes, Vers 2, wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Gottes Gericht ergeht über die, die so etwas tun. Und da auch wir all diese Dinge getan haben, da auch wir alle Sünder sind, ergeht das Gericht Gottes auch über uns, über alle Menschen. Und es ergeht der Wahrheit entsprechend. Und das sollte uns erschrecken. denn in Gottes Gericht wird die Wahrheit ans Licht gebracht werden. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Es wird nichts übersehen werden. Es wird nichts verborgen bleiben, wie es heißt, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Hier magst du damit durchkommen, dass du die Begierden deines Herzens verborgen hältst vor deinen Mitmenschen, dass du im Geheimen sündigst, dass du deine Sünde nicht bekennst, sondern sie verdeckst und vielleicht über sie lügst. Und niemand merkt es. Niemand kann dir etwas nachweisen. Aber im Gericht Gottes wird er alles ans Licht bringen und alles offenbar machen. Du kannst vielleicht Menschen täuschen, du kannst vielleicht dich selbst betrügen, aber Gott, den Herrn, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, ihn kannst du nicht täuschen. Der Apostel Johannes schreibt, 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, du kannst dich selbst betrügen und du kannst auch andere betrügen und dann ist die Wahrheit nicht in dir. Aber Gottes Gericht ergeht der Wahrheit entsprechend. Dort wird es keinen Betrug mehr geben. Keine Täuschung. Dann ist Schluss mit allen Lügen und aller Heuchelei und aller Geheimniskrämerei und allen verborgenen Sünden. Dann kommt die Wahrheit ans Licht und zwar vollständig. Jeder böse Gedanke, jedes böse Wort, jede böse Tat, die du jemals in deinem Leben getan hast, werden offenbar werden vor Gottes Gericht. Was ist das für ein Schrecken? Was für ein Schrecken, wenn wir uns vorstellen, dass alles, was wir jemals auch nur gedacht haben, in unserem Herzen getan haben, dass das alles ans Licht kommt. Sag ehrlich, wenn das offenbar wird, glaubst du nicht, es wäre völlig gerecht, wenn Gott dich mit dem Tode straft? Ja, was wird das für ein Schrecken sein? Vor allem für so viele, die meinen, sie seien gute Menschen. Die so sehr darauf achten, dass nach außen alles in Ordnung ist. Von denen die Menschen sagen, was für ein guter Mensch, was für eine gute Familie. Da ist alles so vorbildlich. Die sind immer so anständig. Die benehmen sich so gut. Die sind immer gut gekleidet. Die wirken immer glücklich. Die kommen immer in den Gottesdienst. Die singen immer freudig mit. Oh, der Vater hat immer so gut gepredigt. Was für ein Schrecken, was für ein Terror, wenn Gottes Gericht in Wahrheit über solche ergeht und ans Licht bringt, dass das alles nur Fassade war. Nur Schauspiel, nur Heuchelei. Nach außen wirkte alles gut, aber innerlich war alles verdorben. Die Familie, die so vorbildlich war, zu Hause lebten sie wie Gottlose. Der Ehemann, der seine Frau so liebte, seine Augen waren voller Ehebruch. Die Ehefrau, die sich ihrem Mann freudig unterordnete, sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Der Vater, der so inbrünstig predigte, er hielt nie eine Familienandacht und lehrte seine Kinder nicht die Wege Gottes. Die Mutter, die immer so laut sang, in ihrem Haus ertönte nie ein Lied dem Herrn. Und sie lehrte ihre Kinder nicht, den Herrn zu lieben und zu loben. Die Kinder, die so gut erzogen waren, sie hassen ihre Eltern und leben in allen Sünden der Welt. Jemand sagte mal zu mir, er glaube nicht, dass alle Menschen gerichtet würden. Denn es sind doch nicht alle Menschen böse. Es gäbe ja die Ärzte ohne Grenzen. Seht ihr, hier können wir uns noch einreden, dass die guten Menschen, die doch gute Dinge tun, dass sie dem Gericht entgehen werden. Aber vor Gott sind alle unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Dort kommt ans Licht, wie du wirklich bist, was in deinem Herzen ist, was in deinen Gedanken ist. Gott lässt sich nicht blenden davon, dass du ein Arzt ohne Grenzen bist. Die Wahrheit kommt ans Licht. Gott wird sie offenbar machen am Tag des Gerichts. Und die ganze Welt wird sehen, wie hässlich dein Herz ist. Wird dieser Tag für dich ein Schrecken sein? Ein Tag des Terrors? Weil deine Fassade fällt und deine Heuchelei offenbar wird? Und die Menschen endlich sehen, wie du wirklich bist? Paulus schreibt in Vers 2, wir wissen, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Wir wissen das. Das ist nicht, was irgendwie unsicher wäre. was irgendwie in Frage stünde. Wir als Christen wissen es, aber letztlich wissen es alle Menschen. Es hieß ja in Römer 1, dass alle Menschen wissen, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott eine Rechtsforderung hat, nämlich, dass sie als Sünder des Todes würdig sind. Aber obwohl die Menschen das wissen, verdrängen sie es trotzdem und denken sie trotzdem, sie würden irgendwie dem Gericht entgehen. Vers 3, denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Paulus formuliert diese Frage so, dass klar wird, dass es völlig unsinnig ist, so zu denken. Aber ja, die Menschen denken so. Sie denken, sie würden irgendwie dem Gericht entfliehen. Er spricht uns, Paulus spricht uns hier wieder an als Mensch. Denkst du aber dies, Mensch, um uns bewusst zu machen, wer wir eigentlich sind. Du bist nur ein Mensch. Und du denkst ernsthaft, du könntest dem Gericht Gottes entfliehen? Wenn du doch als Mensch schon alle Übeltäter richtest, wie kannst du da ernsthaft denken, dass Gott dich Übeltäter davonkommen lassen wird? Du bist doch der Meinung, dass Gott die Sünder richten sollte. Wie sollte er dann dich entwischen lassen? Wieso denkst du, es gäbe irgendeine Möglichkeit, dass du doch nicht gerichtet wirst? Calvin schreibt, wie töricht ist es, zu glauben, wir könnten dem Urteil Gottes entrinnen, da wir doch unsere Mitmenschen unserem vernichtenden Urteil nicht leicht entgehen lassen. Denkst du wirklich, Jude, dass du dem Gericht entfliehen wirst, weil du ein Kind Abrahams bist? Denkst du wirklich, Mensch, dass du dem Gericht entfliehen wirst, weil du dich gut nennst und ein paar gute Taten getan hast? Denkst du wirklich, namens Christ, dass du dem Gericht entfliehen wirst, weil du dich Christ nennst? Sein Gericht ergeht der Wahrheit entsprechend über alle. Es ist töricht zu meinen, man könnte irgendwie dem Gericht Gottes entfliehen. Man könne irgendetwas vor verbergen halten vor dem Allwissenden oder sich irgendwo verstecken vor dem Allgegenwärtigen. Oder vielleicht ihn irgendwie bestechen, den Unbestechlichen. In Offenbarung 6, Vers 15 folgende heißt es, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Am Tag des Gerichts werden die Menschen alle versuchen, dem Zorngericht Gottes zu entfliehen, sich irgendwo zu verstecken vor dem Angesicht Gottes. Sie werden sich wünschen, die Berge würden auf sie herabfallen, um sie zu verbergen vor Gott. Aber es wird ihm nicht gelingen. Es heißt in Offenbarung 20, dann ab Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Sogar Erde und Himmel versuchen zu fliehen vor Gott. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Du kannst Gottes Gericht nicht entfliehen. Selbst wenn du dich in den Tod fliehen würdest, entgehst du dem Gericht nicht, denn der Tod wird dich geben, damit du gerichtet wirst. Wie kannst du denken, Mensch, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst, dass du dich verbergen kannst oder dass du bestehen könntest vor seinem Gericht? Oder gibt es vielleicht einen anderen Grund, dass du Gottes Gericht nicht fürchtest? Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Nun, vielleicht meinst du ja, Gott werde dich deshalb nicht richten, weil er bisher dir so viel Gutes erwiesen und dich bisher nicht gerichtet hat. Ja, es ist wahr, Gott schenkt uns ein Übermaß, seinen unermesslichen Reichtum an Gütigkeit und Geduld und Langmut. Er hat seine Güte dem Volk Israel erwiesen, als er es erwählte zu seinem Volk, als er es bewahrte und zu einem großen Volk machte, es befreite aus der Knechtschaft Ägyptens, einen Bund mit ihm schloss, es durch die Wüste führte und versorgte und es brachte in das verheißene Land, wo er alle Feinde vor ihm vertrieb. Wir haben das gerade gelesen in der Psalmlesung, wie gütig und gnädig Gott war zu Israel. Und wie hat er langmütig und geduldig immer wieder ihre Sünden und ihre Hurerei ertragen, seinen Zorn und sein Gericht zurückgehalten und sie verschont. Aber nicht nur Israel, sondern wir alle erleben den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut. Lebst du? Welch eine Güte Gottes! Hatte Gott nicht Adam geboten, in 1. Mose 2, Vers 16 und 17, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Eigentlich hätte Gott Adam sofort nach dem Sündenfall töten müssen. Und dann wärst du nicht einmal geboren. Eigentlich hätte Gott dich nach deiner allerersten Sünde sofort töten müssen. Aber Gott ist reich an Güte und Geduld und Langmut. Wie lange erträgt er jetzt schon dich, Sünder? Jahrzehnte erträgt er dich schon. Wie oft hat er dich nicht gestraft für deine Sünden? Ja, wie reich erweist er seine Güte an dir. Wie segnet er dich mit so vielem Guten. Hast du Arbeit, Speise, Kleidung, ein Dach über dem Kopf? Hast du Familie, Kinder, Freunde, eine Gemeinde? Zähle die Gnadengaben, du wirst kein Ende finden der Güte Gottes in deinem Leben. Und diesen Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, den verachtest du? Den trittst du mit Füßen? Du denkst, mir geht es doch gut. Ich kann leben, wie ich will. Ich kann sündigen, wie ich will. Und da kommt keine Strafe. Sondern ich bin ja gesegnet. Ich erlebe viel Gutes. Also entweder gibt es keinen Gott. Oder er interessiert sich nicht für meine Sünden. Oder er ist einfach nur Liebe und wird mir sowieso alles vergeben. Eine der schlimmsten Irrlehren der heutigen Zeit. Ja, wenn du so denkst, dann bist du wie der Gottlose, von dem es heißt in Psalm 10, Vers 4, der Gottlose denkt hochmäßig, er wird nicht nachforschen. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken. Aber zu solchen spricht Gott im Psalm 50, Vers 21, das hast du getan, all diese Sünden, das hast du getan. Und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ja, wenn Gott schweigt, wenn Gott nicht unsere Sünden straft, dann meinen wir, ach, er ist wie wir. Er straft das gar nicht. Aber es heißt weiter, ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Die Gütigkeit und Geduld und Langmut Gottes sind kein Anzeichen dafür, dass es keinen Gott gibt oder dass sein Gericht nicht kommt. 120 Jahre lang hat er die Menschen durch Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, gewarnt, dass er die Welt vernichten wird in der Flut. Und die Menschen dachten, ach, da kommt nichts mehr. Und nun lässt Gott seit Tausenden von Jahren durch seine Propheten und seine Apostel und am Ende durch seinen Sohn und jetzt durch seine Prediger verkündigen, dass das Gericht kommt. Wie wir lesen in Offenbarung 14, Abvers 6, und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Alle rufen aus seit Tausenden von Jahren, das Gericht kommt. Und was machen die Menschen? Lassen sie sich warnen? Wir haben das vor ein paar Monaten gehört in 2. Petrus 3, Abvers 3. Sie wandeln nach ihren eigenen Begierden und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Die Menschen, sie verachten Gottes Gütigkeit und Geduld und Langmut. Weil Gott so langmütig ist, denken sie, die Verheißung des Gerichts wird nicht eintreffen. Gott straft nicht. Und deshalb leben sie unbekümmert in ihren Sünden, wie zur Zeit Noahs, als plötzlich das Gericht kam. Irre dich nicht. Gottes Langmut bedeutet keinesfalls, dass er nicht strafen wird. Er mag lange verziehen mit seiner Strafe, aber seine Strafe kommt. In Römer 9 bestätigt Paulus das noch einmal. Da heißt es in Vers 22, wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind. Gott kann dich mit vieler Langmut ertragen. Jahrelang, jahrzehntelang, dein Leben lang und trotzdem bist du ein Gefäß des Zorns, zubereitet zum Verderben, an dem Gott einst seinen Zorn und seine Macht zu erkennen geben wird. Ja, weißt du denn nicht, warum Gott dir so viel Gütigkeit und Geduld und Langmut schenkt? Damit du einfach unbekümmert weiter in deinen Sünden lebst? Nein, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Warum schenkt Gott dir den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Damit du weiterlebst in deinen Sünden und sagst, Gott straft nicht? Nein, weil seine Güte dich zur Buße leitet. Und du verachtest seine Güte, indem du sie in das Gegenteil verkehrst und als Anlass nimmst für dein Verharren in Sünde? Ihr Lieben, ich weiß das selbst. Wenn ich sündige und es kommt irgendwie keine Strafe, dann bin ich dazu geneigt zu denken, ach, so schlimm war es wohl nicht. Das ist nicht, was Gott uns durch seine Langmut sagen will. Seht ihr, jede gute Gabe, die du hast, und jede Sünde, die nicht sofort mit dem Tod bestraft wird, ist ein Ruf Gottes an dich. Tue Buße. Wende dich ab von deinen Sünden und kehre um zu mir. Ich schenke dir den Reichtum meiner Gütigkeit, damit du erkennst, dass ich ein gütiger Gott bin und dir vergeben werde und dich zu meinem Kind machen werde und dir das ewige Leben geben werde und dich segnen werde mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich schenke dir den Reichtum meiner Langmut und Geduld. Ich ertrage dich und all deine Sünden. Ich halte meinen Zorn und mein Gericht zurück, damit du noch Zeit hast, Buße zu tun. Denke daran, bei jedem Atemzug, an jedem Morgen, an dem du wieder erwachst, an jedem Tag, an dem du etwas zu essen hast, denke daran, bei jeder Sünde, die du tust und die Gott dich, und wofür Gott dich nicht sofort mit dem Tod bestraft, denke daran, es ist seine Güte, die nicht bedeutet, dass du einfach so weitermachen kannst und dem Gericht entfliehen wirst. Seine Güte leitet dich zur Buße. Und wehe dem, der Gottes Güte verachtet und sich nicht zur Buße leiten lässt. Was passiert denn, wenn wir uns nicht zur Buße leiten lassen? Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Gott schenkt dir immer wieder seine Gütigkeit und Geduld und Langmut und du lässt dich davon einfach nicht zur Buße leiten. Du widerstehst seiner Güte Tag für Tag, Jahr für Jahr, dein ganzes Leben lang. Wie kann man nur so störrisch sein? So eigensinnig, widerspenstig, halsstarrig, trotzig, verhärtet, unverschämt. Und das Problem ist dein Herz. Denn dein Herz ist unbußfertig. Dein Herz will nicht Buße tun. Es will weiterleben in der Ungerechtigkeit. Das Problem ist nicht, dass Gottes Gütigkeit und Geduld und Langmut kein gutes Mittel wären, um Menschen zur Buße zu leiten. Es ist nicht so, dass Gott versucht, Menschen zur Buße zu leiten, aber wir können gar nicht verstehen, was er eigentlich meint. Nein, das Problem ist nicht Gott, das Problem bist du, dein unbußfertiges Herz. Es geht nicht darum, dass du Gottes Botschaft nicht verstehst, es geht darum, dass du es nicht tun willst. Dein Herz ist unbußfertig. Nun, was passiert wohl mit jemandem, der die große Güte Gottes, die er sein Leben lang in jedem Augenblick erlebt, wenn er die so störrisch ablehnt und verachtet? Was wird wohl geschehen? Noch einmal Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Durch dieses Verhalten, in dem du so störrisch und unbußfertig Gottes Güte ablehnst an jedem Tag, häufst du dir selbst Zorn auf. Wer sollte nicht zornig werden auf so einen unverschämten und verdorbenen Menschen, der immer wieder die Güte ablehnt, die ihm dargereicht wird? Und mit jeder guten Gabe, die du von Gott empfängst, mit jeder Sünde, die Gott nicht sofort straft, mit jedem Augenblick, den du nicht dich zur Buße leiten lässt, sondern störrisch bleibst, häufst du dir Zorn auf. Du häufst ja immer mehr auf. Der Zorn wird immer größer. Du häufst und häufst, bis da ein riesiger Berg von Zorn ist. Und immer noch häufst du die nächste Schippe drauf und der Berg wächst immer weiter. Jede Minute, jeden Augenblick wächst der Berg des Zorns, der über dir schwebt. Das Wort, das hier mit Aufhäufen übersetzt ist, meint eigentlich so viel wie einen Schatz sammeln. So als wenn du jeden Tag ein paar Münzen zur Seite legst und es werden immer mehr, jeden Tag und irgendwann hast du einen großen Schatz gesammelt. Und achte darauf, du selbst sammelst dir diesen Schatz. Du selbst häufst dir Zorn auf. Es ist nicht Gott, der von sich aus seinen Zorn mehren würde. Du bist es, der dir den Zorn sammelt. Welchen Schatz könntest du haben? Den Reichtum der Gütigkeit und Geduld und Langmut Gottes, den er dir aus Gnaden anbietet. Und für welchen Schatz entscheidest du dich? Für seinen Zorn, den du dir selbst aufhäufst. Aber siehst du, diesen Schatz wirst du nicht ewig sammeln. Irgendwann ist Zahltag. Noch einmal Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Es kommt der Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. An diesem Tag, an diesem letzten Tag, wird der gewaltige Berg von Zorn, den du dir aufgehäuft hast, auf dich niederstürzen. Du wirst rufen, dass die Berge auf dich fallen mögen, um dich zu verdecken, aber der Berg des Zornes Gottes wird auf dich stürzen. Es ist wie ein großer Damm, in dem du dein Leben lang Wasser hast reinfließen lassen und die Wassermassen stauen sich und steigen immer höher und irgendwann kommt der Tag, da ist der Druck so groß, dass der Damm zerbürst und die Fluten auf dich herabstürzen und du erschlagen wirst und ertrinken wirst in den Fluten des Zornes Gottes. Dann ist er da, der große Tag des Zorns. Der Tag, von dem du dachtest, er würde nicht kommen. Dann ist er da, der Tag, an dem Gott die Welt richtet durch Jesus Christus. An dem er alles ans Licht bringt und alles Verborgene offenbar macht und die Welt erkennen wird, wie du wirklich warst. Und sie wird erschauern, wenn sie erkennt, dass da nichts war als Selbstgerechtigkeit und Heuchelei und Störrigkeit und Verachtung für Gottes Güte, die dich zur Buße leiten sollte. Und wenn dann Gottes Zorn auf dich kommt, wird niemand sagen, das sei ungerecht, sondern alle werden sagen, das ist gerecht. Denn er selbst hat sich diesen Zorn aufgehäuft. Irre dich nicht. Wenn du meinst, du seist gut und gerecht und besser als die anderen, die du richtest. Es kommt der Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Und je mehr Gutes du in deinem Leben empfangen hast, je länger Gott dich geduldig ertragen und dich nicht gestraft hat für deine Sünden, je störrischer du seiner Güte widerstanden hast, desto gewaltiger wird der Berg seines Zornes sein, der auf dich herabstürzen wird an jenem Tag. Ja, wenn du nicht Buße tust. Das ist der einzige Weg, dem Zorngericht Gottes zu entgehen, ihm zu entfliehen. Siehst du, deine guten Werke, sie werden dich nicht retten, wenn du selbstgerecht der Güte Gottes widerstehst. In Gottes Gericht wirst du genauso ohne Entschuldigung sein, wie die Gottlosesten der Gottlosen, wie die Menschen, die du zu Recht richtest. Du bist genauso ohne Entschuldigung, wenn nicht sogar dein Gericht vielleicht sogar schwerer sein wird als ihres, weil du Gottes Güte so verachtet hast, obwohl du ganz genau wusstest, was gut und böse ist und dass das Böse gestraft gehört. Die einzige Hoffnung für jeden Menschen in Gottes Gericht, an diesem Tag des Zorns, ist, dass du dich von Gottes Güte zur Buße leiten lässt. Und zwar zur Herzensbuße. Das können wir nicht selbst bewirken, das muss Gott tun. Er muss unser unbußfertiges Herz herausreißen und uns ein neues, bußfertiges Herz geben. Und deshalb bitte ihn darum. Er ist gütig. Er zeigt dir doch seine Güte. Er wird es tun. Er ist willens, dich zu retten. Bitte ihn, dass er dein unbußfertiges Herz verwandeln möge in ein bußfertiges Herz. Lass dich leiten zur Buße. Alle Güte, die du hast in deinem Leben, alle Geduld, alle Langmut, lass dich davon leiten zur Buße. Erkenne deine Sünden. Verdecke sie nicht mehr, sondern bekenne sie Gott und bitte ihn um Vergebung. Und meine nicht, du wirst irgendwie davonkommen. Nein, nur wenn du dich selbst verklagst, wirst du freigesprochen im Gericht. Seht ihr, und wenn hier steht zur Buße, dann gehört zur Buße immer untrennbar dazu auch der Glaube. Der Glaube an das Evangelium, an die gute Botschaft. Die Glaube an den Retter, die Glaube an den Sohn Gottes. Denn wenn du dich zur Buße leiten lässt, wenn du Buße tust und an Christus glaubst, dann nimmt Gott diesen großen Berg des Zorns, den du dir selbst aufgehäuft hast, und er legt ihn auf seinen geliebten Sohn und er zerschlägt ihn damit. Jede deiner Sünden, jedes störrische Widerstehen der Güte Gottes und allen Zorn Gottes darüber, das Lamm Christus hat es getragen am Kreuz von Golgatha. Der ganze Zorn Gottes über deine Sünden kam auf ihn und zerschlug ihn, damit, wenn du an ihn glaubst, Vergebung deiner Sünden hast. Und deshalb, verachte nicht die Güte Gottes, sondern tue Buße. Glaube an Christus. Und wenn du das schon tust, dann hör niemals dafür auf, Gott dafür zu danken, dass er dir solch eine Güte schenkt, dass du Buße tun konntest. Hör nicht auf, dem Herrn zu danken dafür, dass er all deine Sünden getragen hat und dich rettet vor dem kommenden Zorn. Bei jeder Güte, die du erfährst und bei jeder Sünde, die du tust und die Gott nicht straft, danke Christus dafür, dass er all deine Sünden und all den Zorn Gottes darüber selbst getragen hat am Kreuz. Und das wollen wir auch tun, daran wollen wir auch denken, wenn wir jetzt zum Herrn mal gehen und den Tod unseres Herrn verkündigen. Der starb für uns, der den Zorn Gottes trug für uns, damit wir Vergebung hätten. Amen.